Christoph, das ist der erste Podcast in Orange. Wer moderiert heute?
Ich bin passend angezogen. Ich habe nämlich Orange auf meinem doch relativ blauen Hemd hier. Also würde ich sagen, ich moderiere.
Na dann.
Gut.
Gib Gas.
Herzlich willkommen zu einer ersten Folge, nicht neun, jetzt bin ich schon raus, von Wohltemperiert Digital Reloaded. 81 Folgen waren Wohltemperiert Digital, jetzt ist Reloaded angesagt. Hallo Markus.
Hallo Christoph, gut zu erkennen an dem Orange, was wir jetzt in unseren Episoden ausmarkieren. Freue ich mich auf die erste Episode in diesem neuen Format, etwas lockerer, etwas luftiger. Und ja, du hast eine Frage mitgebracht, Christoph.
Genau, die Regel ist ja nur Fragen, die uns wirklich gestellt wurden im echten Leben. Die werden auch hier gestellt und von uns, so gut es eben geht, beantwortet. Und das kann natürlich, so wie ich dich und mich kenne, relativ schnell philosophisch werden. Darum heute die Frage, letzte Woche ein Workshop, die Frage, die gestellt wurde, während und nach dem Workshop, sag mal, warum haben wir das hier nicht vorbereitet?
Okay, ist aber mir schießen sofort zwei Gedanken durch den Kopf, wo du sagst, nicht vorbereitet. War euer Workshop, ihr habt den veranstaltet und der Kunde sagt, Christoph, warum habt ihr das nicht vorbereitet? Hätte er nicht was tun können?
Ja, es war nicht meine Aufgabe. Gute Frage, war es nicht. Mhm. Nächste Frage.
Okay, was hat er gemeint? Meint er tatsächlich Materialien? Oder wie war denn der Workshop? War das eine Stunde oder war das ein halber Tag? Oder?
Nee, es war ein ganzer Tag und der lief noch einen zweiten. Und das Problem war tatsächlich, dass es, sag mal, von der mit Logik und Methodik, die da so anzuwenden war, auch für die gemeinsame Vorgehensweise so komplex ist, dass man dachte, naja gut, man zeigt jetzt kurz das Werkzeug, mit dem man arbeiten möchte. Und also es ging so um Projektmanagement und so. Und wenn das Werkzeug dann vorgestellt ist und wie man mit dem Werkzeug arbeitet, ist auch die Zusammenarbeit klar. Das war sozusagen der Irrtum in dem Termin. Und dann fing man an, stellte fest, ja, so klar ist das ja überhaupt nicht, drehte sich dann ewig im Kreis und naja, dann passieren viele schöne Effekte. Die einen sind völlig abgehängt, ein paar diskutieren, engagiert und versuchen dann diese fehlende Vorbereitung nachzuholen. Ein Teil ist super genervt, weil er sagt, aber wir sind doch hier, ich hatte ganz andere Erwartungshaltung, was machen wir denn hier und so weiter. Und am Ende sind alle so ein bisschen, finden es alle ein bisschen schade, ja, dass, sag mal, dass es zwar total wichtig war und notwendig, auf der einen Seite, das sieht man dann schon, ne, weil anders läuft es halt nicht, man muss ja die Zusammenarbeit verarbeiten, aber dann war die Frage, ja, hätten wir das nicht vorbereiten können, mussten wir das in dem Termin machen?
Das ist okay, jetzt habe ich den Kontext verstanden. Spannend. Spannend deswegen, weil du ja theoretisch hast du ja zwei Möglichkeiten. Entweder du machst das als Stilmittel, das Nicht-Vorbereiten, wobei du auch dieses Nicht-Vorbereiten ja vorbereiten müsstest, wo du quasi den Lösungsraum im Workshop offen lässt. Also bewusst quasi ohne fertiges Vorgehen reingehst. Habe ich mal erlebt, war wirklich gut, aber es macht sehr viel Stress für den Trainer.
Weil dann ist die Frage, muss ich mich nicht methodisch vorbereiten, um dann trotzdem gut zu führen?
Genau, das meine ich.
Mhm, ja. Das ist eine andere Art von Vorbereitung, halt, ne? Inhaltlich oder methodisch, ja.
Mhm. Ja, ja, vor allem, wenn du dich methodisch vorbereitest, weil du das inhaltlich gar nicht leiten möchtest, sondern das ist das Ziel des Workshops, den Inhalt herauszuarbeiten, finde ich fast noch schwieriger, als den Inhalt vorzubereiten.
Ja.
Wenn du den Inhalt vorbereitest, kannst du ja grob vorüberlegen, welche Zielgruppen hast du, was musst du tun, wie könnte es ausgehen, hast vielleicht noch zwei, drei Abweichungsszenarien, aber im Grunde genommen ist es immer konkret. Bei der Methode vorbereiten ist natürlich, ja, hast einen Pulver fassen, dann kann alles passieren.
Mhm. Okay. So ist es. Und die philosophische Frage, die man danach dann auch stellen kann, man ist ja am Schluss immer schlauer als vorher. Mhm. In der Regel. Mhm. Ne? Nein, meinst du?
Nein, ich habe.
Doch, ist man. Finde ich schon. Nein. Und hier ist man insofern schlauer, als man im Nachhinein festgestellt hat, okay, das hätte man vorausdenken müssen. Und da ist immer der Punkt, kann man alles immer vorausdenken? Klar, wenn man sich, da sind wir wieder bei den Beratern, ja, teure Berater, die das schon 100 Mal irgendwo gemacht haben, die sagen dir sofort, boah, wenn du das machst, Fettnäpfchen, ne, geht los. Wenn du das erste Mal selber machst oder eben keine Menschen dabei hast, die dann diese Erfahrung haben, ob jetzt Berater oder intern, ist ja Wurst, dann kann man ja meistens erst danach sagen, dass man etwas hätte anders machen müssen. Und das gilt vielleicht auch hier für dieses Thema, möglicherweise.
Ja, das ist, ja, kann sein. Mal abgesehen davon, kurzer Exkurs, man wird nicht mehr immer schlauer. Der Flynn-Effekt hat 2004 aufgehört zu wirken. Ich habe gestern ein ganz tolles Video darüber gehört, dass wir tatsächlich immer dümmer werden. Vielleicht finden wir mal jemanden, der uns dazu als Gast begleiten kann. Also man ist nicht mehr immer hinterher schlauer als vorher.
Geht nicht mehr. Oh ja, super. Schick es mir mal bitte.
Das ist ein super geiles Video. Zurück zu dem Thema. Man kann das natürlich hinterher haben die Leute, also das ist ja auch so ein Thema, wenn die Leute selber gemerkt haben, oh shit, das war nicht gut vorbereitet, jetzt haben wir uns da durchgewühlt, schätzen sie ja manchmal das Ergebnis auch wesentlich besser und höherwertiger ein, als wenn der Berater sagt, pass auf, hier in die Richtung, wir machen einen Flipchart, ihr tragt eure Werte da ein und dann sind wir fertig. Und dann sagen wir, ja, hat uns ja eigentlich gar nicht richtig involviert und wir haben das Problem ja nicht wirklich selber gelöst. Also,
sehr guter Punkt. Rechtfertigt natürlich jetzt, dass wir kein Meeting mehr vorbereiten. So, auf der anderen Seite, was sind denn die Gründe, ne? Also, wenn man sagt, ja, sag mal, warum haben wir das nicht vorbereitet? Ich kann nicht, vielleicht wusste ich vorher nicht, dass ich auf diese Schwierigkeiten stoße. Das heißt, es braucht diesen Erkenntnisgewinn. Dann wäre halt die Frage eher, warum haben wir den Workshop dann nicht abgebrochen, als wir gemerkt haben, wir haben uns nicht vorbereitet ausreichend und haben dann die Leute erstmal entlassen und gesagt, komm, wir holen es nach, ne? Die zweite Möglichkeit ist, man hatte keine Zeit. In Anführungszeichen, hat sich die Zeit nicht genommen, verschrödelt die Zeit dann unter Umständen von anderen danach, weil es eben nachgeholt werden muss irgendwann. Erkenntnisgewinn und so weiter finde ich auch super. Oder Akzeptanz, ne, dass man sagt, bestimmte Sachen muss ich gemeinsam durchlaufen, damit sie annehmbar wären. Auch ein sehr guter Punkt. Ja. Sag mal, du willst ja erst ein Aber. Ne?
Ich muss ein Aber. Ohne Aber komme ich heute nicht mehr aus. Es ist aber schon so, wenn die Frage gestellt wird, heißt das, dass ihm aufgefallen ist, es war nicht gut vorbereitet und ihn hat es gestört. Sonst hätte er die Frage wahrscheinlich nicht so in der Form gestellt. Das heißt, wäre sie methodisch oder wie ein Berater quasi die Teilnehmer hinführend, ich meine, das musst du ja auch vorbereiten, dann wäre die Frage wahrscheinlich so am Ende nicht aufgekommen.
Möglich.
Also scheint es gestört zu haben. Und dann ist es tatsächlich, das hast du eben auch schon gesagt, zwei Leute, die das vorbereiten, hatten sich die Zeit nicht genommen und dann haben 20 Leute, die daran teilgenommen haben, halt ihre Zeit vertrödelt.
Möglich, ja. Es ist auf jeden Fall kein böser Wille gewesen. Also das kann man wirklich sagen. Die Erkenntnis, dass ich das hätte machen müssen, kam mir erst später. Ne? Aber darum ist die Frage auch so gut, finde ich. Ne? Hört sich im ersten Moment ja super banal an, aber kann 1000 Gründe haben und das ist am Ende eine Mischung. Ne? Meine Frage, die mir jetzt gerade gekommen ist, ist, wie viel Prozent der Meetings, in die du reingehst, jetzt so unter der Woche, würdest du schätzen, sind vorbereitet?
Natürlich bereite ich alle meine Meetings. Entschuldigung, ich wollte nicht lachen.
Zu spät. Okay, jetzt wieder zurück auf Glaubwürdigkeit, Marco.
Ich bereite tatsächlich, also wenn es 50% der Meetings sind, dann wäre es schon viel. Und wenn ich jetzt genau drüber nachdenke, eigentlich auch nur die Meetings, in denen ich einen Redebeitrag habe. Also von denen ich vorher weiß, ich muss da etwas liefern, weil alle anderen nur darauf warten, dass ich jetzt was sage. Die Meetings, wo ich eingeladen bin, entweder als Experte oder sonst irgendwie, da bereite ich mich tatsächlich nicht vor.
Interessant, ne? Teilweise ist es ja auch selbst dann so, dass ich das auch erlebe, dass auch Meetings, wo vorher angesagt wird, bereitet euch bitte vor, sonst macht das keinen Sinn. Dass selbst da Leute heute reinkommen und das dann natürlich auch irgendwie vergessen haben, sich die Zeit nicht genommen haben, in dem Moment erst wieder dran denken, dann unter dem Meeting versuchen, noch schnell die Vorbereitung nachzuholen. Hatte ich neulich sowas, wo ich ein internes Training gemacht habe zum Selbstvorstellen, da ist das so passiert. Ne? Weiß ich, keiner böse Absicht. Ne? Und trotzdem macht das Meeting dann auf einmal gar keinen richtigen Sinn mehr. Ne? Und dann ist wirklich die Frage, ich habe es dann ein bisschen umkonzipiert in dem Moment und dann kurz gehalten, dann war es okay. Die Frage, de facto ist es schon sehr spannend. Ich glaube bei mir selber, dass ich das beobachte, dass ich gar nicht mehr erwarte, dass die Leute sich vorbereiten. Großartig, weil die Leute hüpfen von einem Meeting ins andere den ganzen Tag. Gerade im beruflichen Kontext, haben dadurch überhaupt keine Zeit, irgendwas noch vorzubereiten, geschweige denn nachzubereiten. Und dann kann ich den jetzt gar nicht übel nehmen. Also hat allerdings riesige Konsequenzen darauf, wie ich meine Meetings gestalten muss. Nämlich viel mehr als Findungssessions, als Sessions, wo man dann auch die richtigen Fragen erstmal identifiziert, Wissensaufbau nachholt und auch die Sachen dann gemeinsam erarbeitet. Auch wenn es im ersten Moment super ineffizient zu sein scheint. Ja. Wäre nochmal eine andere Frage.
Also ich glaube tatsächlich, dass eine gute Vorbereitung einfach ein Meeting wahnsinnig unterstützt. Und dass man einfach in der Flut derer Meetings, die man mittlerweile hat, es kaum noch gewährleisten kann, dass man sich für jedes Meeting vorbereitet.
Ja.
Und dann hast du noch das nächste Problem. Die Themen werden ja, also ich habe gerade in meinen Terminkalender für morgen geschaut. Ja, da habe ich ein Ding nach dem anderen. Mhm. Man erwartet natürlich, dass die Dinge vorbereitet sind. Aber um mal eben so drei Slides möglichst knackig zu gestalten, brauchst du eben auch nicht nur 5 Minuten. 5 Minuten Slides bauen kann jeder, ja. Sondern du musst die halt durchdenken, damit die hinterher sinnvoll aufeinander aufbauen. Diese Zeit habe ich gar nicht.
20 Slides gehen schneller als 3 gute, ja. Genau,
ja.
20
genau.
Dann mal dahin gemalt, ja.
Genau. Und wenn du überlegst, dass, also in deinem Kalender sicherlich größer, bei mir sind es 50% oder 40% Meetingquote, wo du ja einfach nur redest Entschuldigung, also nur reden, der Austausch ist wahnsinnig wichtig, nicht falsch verstehen. Aber du kannst, wenn der halbe Tag rum ist, du musst das Ganze, was du da beredet hast, ja noch irgendwie einarbeiten, umsetzen. Das kannst du nicht. Also ein klassisches Beispiel, ich kann sagen, Christoph, arbeite doch mal bitte eine Präsentation für Creatition aus. Ja, das sind jetzt, weiß ich nicht, 10 Sekunden gewesen. Du wirst bestimmt nicht in 20 Sekunden fertig sein. Das ist halt so die Thematik, dass du zwar 40% reden kannst, aber ehrlich gesagt, in 10% müsste eigentlich ausreichen, damit du den Rest noch arbeiten kannst, vorbereiten kannst.
Auch sehr guter Punkt. Demzufolge häufen sich, man könnte, man müsste, man sollte, man mache, wer macht, das wird schon gar nicht mehr gestellt, sondern da müsste man mal was machen. Das Wort Mann ist auch toll, also in der deutschen Sprache.
Das muss eigentlich gegendert werden.
One should, ja, genau. Mhm. Ja, aber es ist ja nur mit einem N geschrieben.
Ja, genau, aber das behaupten andere auch, das suggeriert mir, es ginge hier nur um den Mann mit Doppel-N. Man müsste mal.
Das wäre ja gar nicht so schlecht, weil dann Mann mit Doppel-N jetzt geschrieben alles müsste. Und das wäre ja wieder im Sinne von, naja, nee, alles, wir wollen es hier nicht in die falsche Richtung betreiben. Genau, sag mal, warum haben wir das nicht vorbereitet? Also eine Frage, viele Antworten, doch sehr differenziert. Ne? Auf den ersten Blick trivial, auf den zweiten schon gar nicht mehr. Danke für diese Frage.
Kann ich auch sagen. Und der Kontext hat tatsächlich jetzt dazu geholfen, dass wir uns doch wieder in viele Richtungen hypothetisch vorarbeiten konnten.
So ist es. Dann herzlichen Dank, Markus, für diese erste Folge zur Voltimber Digital Reloaded. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.